Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Ich bin der Marvin, wie immer an meiner Seite, der wunderbare, einzigartige Jesper. Hallo.
Hallo, hi.
Und wir haben uns gedacht, wir reden mal wieder ein bisschen über was ganz Aktuelles. Ich bin jetzt aus meinem Urlaub zurückgekehrt, bin endlich nicht mehr durchsichtig, sondern habe eine leichte Bräune. Mal ganz ungewöhnlich für mich, nachdem ich in den Sommermonaten eigentlich nie draußen war, immer gearbeitet, mehr oder weniger. Man hat mich kaum noch gesehen, aber jetzt frisch erholt und haben wir gedacht, da müssen wir ein bisschen über Wrestling sprechen, ganz klar. Und wir sprechen ein wenig über AEW beziehungsweise über eine Story ganz explizit. Und zwar ist es die Story um John Moxley und den BCC. Jesper, da hat sich viel getan und ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen kurz erstmal in die Anfänge. Das war, als Mox rauskam und ich gesehen habe, oh, Marina Shafir, endlich mal eine prominente Rolle für sie. Die beiden im Duo rausgekommen und so am Anfang war man sich total unsicher. Was hat das jetzt mit dem BCC zu tun? Da war die Zielrichtung noch ein wenig ungewöhnlich, aber es war erstmal was Positives. Man hat gedacht, okay, mit Marina Shafir, das geht ja so ein bisschen in so eine Bloodsport-Connection, so eine Richtung. Die beiden treten ja regelmäßig bei Josh Barnett in seinem Bloodsport an. Aber dann hat man schon gemerkt, okay, da gibt es schon eine gewisse Zielrichtung. Plötzlich war Darby Allin das Ziel, aber ich habe damals noch nicht das Gefühl gehabt, okay, hier geht's jetzt gegen etwas komplett Grundsätzliches, was vielleicht dann eventuell mit Bryan Danielson zu tun hätte. Wie war dein Anfangsgefühl, als du die beiden dann zum ersten Mal gesehen hast?
Nee, super gut. Also ich fand, das war ein rundherum gelungener Start, auch ein großer, grandioser Auftakt, in meinen Augen auch mit einem ja, auch großen symbolischen Bruch zu dem, was davor tatsächlich gewesen ist, der halt auch was Neues eingeleitet hat, ein ganz neues Kapitel aufgemacht hat. Ich bin ja immer so ein großer Fan davon, wenn man Wrestling so ein bisschen auch so schreibt wie Staffeln, sag ich mal, und irgendwie so, es gibt so ein Arc dann, den man dann verfolgen kann, und der ist es jetzt halt eindeutig neuer, mit einem großen Paradigmenwechsel auch zu Beginn. Also das war in meinen Augen alles perfekt eingesetzt, perfekt gelöst, ein super guter Start und ja auch mit einem großen Echo, das dazu dann auch gekommen ist.
Das Echo war auf jeden Fall sehr, sehr groß und es blieb natürlich so ein bisschen die Unklarheit nahe, wo geht's jetzt genau hin, wie verhält man sich zum BCC? In der Zwischenzeit war es dann so, dass ja auch der große Sieg folgte von Bryan Danielson, erholt den Titel bei All In gegen Swerve in einem tollen Match. Wir waren alle vor Ort, wir haben hier in dem Podcast auch darüber gesprochen, haben uns gefreut. Und der BCC hatte am gleichen Abend auch schon einen anderen Erfolg. Und zwar haben sie den Trios-Titel geholt mit einer, ja, ich würde sagen, eine Neuformierung des BCC. Denn es war so, dass mit Yuta, mit Claudio und Pac dann den Trios-Titel geholt hat. Pac, der normalerweise wahrscheinlich den Titel hätte holen sollen mit den Lucha Bros, die aber aufgrund der Tatsache, dass sie wohl zur WWE gehen wollen, nicht mehr eingesetzt werden oder selber auch gar nicht mehr eingesetzt werden wollen. Was genau, weiß man nicht genau, das ist ja nicht so optimal da gelaufen. Aber da brauchte man eine neue Position für Pac. Er hat sich dem BCC dann angeschlossen, mehr oder weniger, aber die waren dann diejenigen, die Titel geholt haben, und was man da schon gemerkt hat, ist, dass so diese Freude, diese Titelfreude eher so auf einer Seite ist, und zwar, dass Claudio beispielsweise und Yuta dann am Ende, als Danielson den großen Titel geholt hat, eher zu ihm feiern gegangen sind. Das andere, und das kann man so zwischen den Zeilen schon lesen, oder konnte man auch in den einzelnen Shows schon ein bisschen sehen, dass diese Gegenseitigkeitsbeziehung oftmals gar nicht so richtig da war, dass man könnte denn Danielson anlasten, dass er sich nicht so wirklich um seine Peers gekümmert hat. Und da will ich jetzt schon gerade schon einen Schritt machen. Man hat dann schon gemerkt, dass Danielson dann vielleicht ein Ziel werden könnte, und dass er wirklich das Ziel ist, hat man dann tatsächlich bei All Out gemerkt. Nur einige Wochen später gab es ja den nächsten Pay-Per-View All Out. Danielson verteidigt, und dann gab es den großen Angriff, extrem brutales Angle, was wir hier gesehen haben, mit einer kompletten Gewalttätigkeit, mit dem riesen Turn von Claudio Castagnoli, der ihm einen Uppercut verpasst, einen brutalen Uppercut. Der Uppercut ist tatsächlich etwas, was mir total im Kopf ist und auch wahrscheinlich nie weggeht. Und dann siehst du natürlich diese brutalen Aktionen von Moxley. Und da war klar, der BCC hat sich gegen Danielson gewandt. Ist das für dich dann ein logischer Schritt gewesen?
Ich weiß nicht, ob es logisch ist, dass man weiß es ja nicht in dem Moment, wo es hingeht, ne? Aber es war ein super gut inszenierter Schocker. Es war, in meinen Augen war es auch nochmal cool, dass sie das Thema Danielson und das, ja, quasi ein Stück weit sein Ausbleiben im BCC über Monate zumindest dann nochmal zum Anlass genutzt haben, genau, was zu machen. Ich finde, das haben sie nicht so final beantwortet in dem ganzen Ding. Das kam irgendwie nicht mit rein, fand ich tatsächlich spannenderweise. Mhm. Dass er da eigentlich super wenig involviert gewesen ist und dergleichen. Sondern das wurde dann ja auf eine andere Ebene gehievt, aber als Startpunkt für so ein, für so eine Storyline-Entwicklung, den Champion da zu attackieren, der quasi eine Sitting Duck ist, weil er körperlich so im Arsch ist, ist natürlich ein super guter Start. Also vor allem, weil wir ja damals auch diese, die tickende Uhr quasi hatten im Hintergrund bei Danielson aufgrund seines geschundenen und kaputten Körpers, wo wir alle gewusst haben, die Uhr tickt und dann halt jemanden wie Moxley da halt in der Warteschlange zu wissen, der ja vermutlich der Letzte mit dieser absoluten Mörder-Aura in der Promotion ist, also der auch der Einzige ist, der so wirklich Zerstörungssiege über andere Topstars mal bekommen hatte, würde ich jetzt doch mal sagen, zurückbetrachtend. Ne? Das Ding gegen Punk beispielsweise oder jetzt auch zuletzt wieder gegen Darby war ja auch wenn es auf Augenhöhe war, war das ja ein anderes Level, sage ich mal jetzt wieder an der Stelle. Also wenn jemand irgendwie andere Main-Eventer schlachtet, dann ist er das. Insofern super gutes Setup, logisches Setup und auch eins, wo dann das Drama halt natürlich schnell mit reinkommt.
Ja, das ist richtig. Ich finde es trotzdem gut, was du gesagt hast, dass vielleicht der letzte Schritt dieses BCC gegen Danielson nicht komplett auserzählt wurde, weil, also man konnte sich das auserzählen, wenn man es wollte, sage ich mal, ja. Wenn du alle Schnipsel dir selber zusammengestellt hast oder auch Dinge, die dann irgendwie mal im Internet kursiert sind, dann gab das schon ein relativ gutes Bild, ne? Vor einem Jahr beispielsweise Castagnoli, der Danielson nicht unterstützt hat, als Danielson sich für AEW eingesetzt hat und er gesagt hat, ja, alles gut und schön, aber bei dem Quatsch, da ging es dann um diesen Käfigkampf, bei dem Kampf mache ich da nicht mit. Danielson, der ist so kaputt und verliert da so ein bisschen den Fokus. Und das war dann ganz interessant, weil das war dann schon lange ausgelegt und hat dann schon gedacht, okay, das war ja auch schon ein Irritationsmoment, als Castagnoli ihn damals nicht unterstützt hat. Aber das, wie so vieles, wenn irgendwas mit mehreren Storylines verwoben ist, vergisst man das wieder. Da konnte man sich die Krumen da selbst zusammenkrümeln und dann auch Jutta, der regelmäßig, ehrlich gesagt, von Bryan Danielson alleine gelassen wurde. Aber was wolltest du sagen?
Ich wollte gerade einmal kurz reinspringen, weil ich finde, das ist halt echt ein Problem, was AEW im Besonderen, aber auch Wrestling im Speziellen hat. Also ich finde, das ist immer, du bist beim Wrestling so daran gewöhnt, dass ganz viel Kram passiert, der abgebrochen wird, nie wieder aufgegriffen wird und dergleichen, ja, der einfach im Sande verläuft. Dass ich es immer so ein bisschen schwierig finde zu sagen, ja, aber hier von einem Jahr, da hatten wir doch schon mal angefangen, die Saat zu legen, so, ne? Da könnte ich vermutlich in die gleiche Dynamite-Show gehen von dem Jahr und sagen, da sind 5 Sachen passiert, die ihr nie wieder aufgegriffen habt, ganz blöd gesagt. So, das ist halt das Problem, weil ich habe da auch keine Lösung für, weil ich finde es schade, das nicht zu machen, mit großem Foreshadowing und sowas zu arbeiten. Aber es ist jetzt eben auch keine Sopranos oder kein Mad Men, wo du weißt, dass jede Traumsequenz, jeder Hinweis, der versteckt ist im Hintergrund, auf jeden Fall irgendwie nochmal zurückkommt an der Stelle, weil es versandet eben auch relativ viel so, ne? Darum im Nachhinein, ja, du kannst, also ich finde auch, wenn man das möchte, das ist ja auch was ich jedem eigentlich immer rate, mach dir einfach einen sogenannten Headcanon, ja, dass du einfach dir im Kopf zusammenreimst, wie die Story für dich funktioniert und du interpolierst das so ein bisschen, das macht man bei Serien ja auch so ein bisschen, auch bei Serien gibt's mal irgendwie eine Folge, wo was reingeschrieben worden ist, was dann im Nachhinein vielleicht nicht mehr ganz zur Charakterentwicklung gepasst hat. Wenn man sich das irgendwie so ein Stück weit zusammenpuzzeln kann, dann finde ich, reicht das in der Regel auch. Ich werde später noch dazu kommen, warum ich das an vielerlei Stelle hier problematisch fand bei der Storyline. Und es gibt so ein paar, finde ich, da hätte man irgendwie, also es hätte sehr wenig Invest gekostet, die Flanke zuzumachen, sage ich mal. Ja, also zum Beispiel genau diese Sache mit Danielson und BCC wäre keinem Zacken aus der Krone gefallen, wenn man das einfach mal kurz offen ausgesprochen hätte jetzt an der Stelle. Genauso wie das Pack einfach auf einmal so Teil von diesem Stable war. Also da gab es dann mal irgendwann diese Halbpromo noch, wo er gesagt hat, ja, ich habe jetzt hier einen neuen Purpose gefunden und das war's dann aber erstmal auf Monate hinweg so. Kann man so machen, kann man aber eben auch kurz einmal offensichtlich aussprechen, damit man die anderen auch einfach mit abgeholt hat, weil beim Wrestling kommen ja auch Leute dazu, die das jetzt zum ersten Mal gucken, da kommen vielleicht auch Leute dazu, die irgendwie eine Pause gemacht haben. Nicht jeder erinnert sich an alles.
Ja, und insbesondere gerade bei dieser Situation, ich glaube, die hat für einige Turning Heads gesorgt, dass dann Leute neu wieder dazugekommen sind, haben gedacht, ah, was passiert da mit Moxley? Und da wäre gerade so eine Erklärung mit Pac auch total in Ordnung gewesen, das einfach nochmal auszusprechen. Und ja, ich weiß, natürlich ist es halt gerade so, du hast vollkommen richtig gesagt, da passieren 5 Sachen, die nie wieder relevant sind, oder vielleicht auch das Gegensätzliche passiert, aber das eine könnte man da hinbeziehen, ich weiß. Das ist aber tatsächlich auch so ein bisschen die Problematik. Ich finde es total gut, dass halt überhaupt solche Sachen gelegt werden und du es dir dann so zusammenpacken kannst. Aber das ist natürlich auch tatsächlich so ein bisschen eine AEW-Problematik, dass da manchmal so Sachen hingeschmissen werden, aus denen was entstehen könnte. Aber wir wissen, dass aus sehr vielen Sachen einfach nichts mehr entsteht. Ne? Wir haben hier durchaus aktuell auch unsere Schwierigkeiten, wenn wir dann sagen, jo, alles klar, Chris Statlander war vor ein paar Wochen noch mega Heel Und jetzt einfach ohne Stokely und ist jetzt wieder Face. Und ich freue mich eigentlich auch, aber und sie hat es dann auch mal erklärt. Sie hat es dann ja auch mal erklärt bei Collision oder so. Aber ich will halt sagen, da drückst du den Leuten das auch nicht mit der Nase so
exakt,
da drin.
Exakt. Das ist genau das perfektes Beispiel für das, was ich mit Flanke schließen meinte. Einfach halt ein Minutensegment, wo sie halt irgendwie Stokely einfach Backstage stehen lässt oder sowas. Hätte ja schon gereicht, um genau das zu erzählen, anstatt sie das dann im Mikrofon erzählen zu lassen. Oder dergleichen, ne?
Ja.
Wäre dann ja schon völlig fein gewesen. Das wäre echt so eine Low-Hanging-Fruit gewesen, der, wo man das einfach mal ganz kurz hätte durcherzählen können. Hat man halt nicht gemacht. Wie gesagt, auch kein Drama ist in Ordnung. Man hat es dann irgendwie anderweitig aufgefangen. Aber an anderer Stelle lässt man solche Sachen auch einfach im Raum stehen und sagt dann, ja, denkt ihr halt einen Teil. So, ne? Das ist darum, ich kann das schon verstehen, dass das nicht immer ganz kohärent ist. Und ich glaube, man könnte halt, wie gesagt, durch ein paar Punkte mehr hier und da. Also ich will auf gar keinen Fall nicht, dass das falsch rüberkommt, dass alles ausbuchstabiert wird, was da passiert. Das ist genauso furchtbar. Da habe ich keinen Bock drauf, dass da andauernd jede Woche 7 Recaps gibt und dann immer nochmal gesagt wird, warum da jetzt jeder genau das gemacht hat, wie er gemacht hat. Und man kann keine Intention mehr für sich sprechen lassen, sondern das muss immer gesagt werden, ich habe gemacht, weil. So, das ist ja auch lame, das will ja auch keiner.
Das macht ja tatsächlich die WWE total häufig. So,
ja, oder? Ja, ja, voll. Und ich verstehe auch, warum. Weil du kannst jede WWE-Show jederzeit anmachen und du wirst verstehen, was da passiert, weil sie 7-mal erklären und diese Aktionen sind simpel und dann kriegst du noch ein Video-Package von den letzten 2 Wochen und zack, bist du in der Storyline drin. So. Ich verstehe schon, warum man das gemacht hat. Andererseits, als jemand, der das vielleicht jede Woche guckt, wirst du halt immer wahnsinnig.
Total. Ist tatsächlich für mich einer der Turn-off-Momente. Aber wie gesagt, ich verstehe alle Winkel. Und das ist total gut, dass wir das mal ganz kurz ansprechen. Weil ich kann das bei der WWE auch total verstehen. Ich meine, im Endeffekt musst du auch jetzt, ne, also alle, die es gucken, regelmäßig, alles cool, viel Spaß und so. Aber es ist natürlich auch so, du brauchst auch tatsächlich eigentlich die Wochen vor Pay-Per-Views ganz selten gucken mittlerweile, weil du bekommst dann vor dem Pay-Per-View alles noch in 10.000 Video-Packages. Was total gut ist, wenn du einfach sagst, ich will ein Pay-Per-View ordern und will dann mal 4 Stunden Spaß haben oder irgend sowas. Und dann verstehe ich, wenn ich eine Woche vorher einschalte, verstehe ich trotzdem alles. Ist okay. Für mich ist halt für einen Spannungsaufbau, ich nutze es als Serie, ich freue mich jede Woche dann auf gewisse Punkte und dann will ich natürlich Entwicklungen sehen und dann brauche ich tatsächlich nicht diese Sachen. Aber und da eine Schwierigkeit will ich ganz kurz noch hier adressieren. Es passiert übrigens auch viel. Ich meine, es passiert jetzt, sagen wir mal, im Vergleich AEW 23 und 24 zur gleichen Zeit, passiert tatsächlich auch viel mehr Storyline-wise. Und das, was alles passiert, passiert aber nicht alles in den Shows. Und obwohl du 2 bis 3 Shows hast, gibt's Dinge, die dann noch bei Social Media passieren und dann wird's unübersichtlich.
Ne? Exakt. Erstens das. Zweitens, es passiert nicht immer in den gleichen Shows. Keine Ahnung. Es kann sein, dass es bei Dynamite passiert. Es kann sein, dass es bei Collision passiert. Es kann aber auch halt passieren, dass du halt irgendwie letzte Woche Dynamite guckst und dann halt irgendwie bis auf die letzten 1,5 Minuten nichts von der aktuellen Main Storyline vorkommt. Und du denkst, okay, wo muss ich denn jetzt hingucken, damit es da kommt, so, ne? So, ich weiß, habe ich auch keine adäquate Lösung für, weil du versuchst natürlich TV und auch andere Kanäle dauerhaft zu verkaufen, damit die Leute dranbleiben und du hast nicht irgendwie einmal die Woche 1 Stunde Sopranos, wo du weißt, wenn du das guckst, bist du auf dem aktuellen Stand der Sopranos, sondern es glättet sich halt aus, aber es ist vielleicht so ein bisschen Erwartungsmanagement auch dabei, ne? Also keine Ahnung, blöd gesagt, wenn ich Dynamite gucke, müsste ich eigentlich schon wissen, was überall passiert, so, ist für mich eine legitim formulierte Erwartungshaltung, sag ich mal, so. Und das ist halt, manchmal hat man das Gefühl, es geht viel an einem vorbei, aber wie gesagt, gleichzeitig soll es ja auch Lust machen, Collision zu gucken. Darum ist es halt schwierig und das macht Wrestling halt auch kompliziert zu schreiben und darzustellen, weil du halt mehrere Sendeplätze versuchst, mit einer Incentive zu beladen und nicht einfach nur, dass jemand einmal 20 Euro bei Apple TV ausgibt oder halt einmal in der Woche einschaltet.
Genau. Und das ist natürlich die Schwierigkeit gerade. Das merkt man so typische AEW-Schwierigkeit, weil sie gerade, also Collision war klarer und ehrlich gesagt ein bisschen langweiliger letztes Jahr so, aber es war klarer. War irgendwie klarer, was du bekommst, weil du, also einige Wrestler sind nur bei Collision aufgetreten. Und mittlerweile hat es ein bisschen verschwommen. Du hast natürlich schon eher den Lucha-Fokus in der Regel eher bei Collision. Und du hast aber sonst, aber auch der BCC kann bei Collision auftreten. Andere Dinge, also Charaktervertiefungen können auch dort passieren.
Die wichtigste BCC-Promo war in meinen Augen die letzte Woche bei Collision.
Ja.
Und die habe ich erst nicht gesehen, weil es bei Collision war.
Ja, ja, genau. Also ich meine, man kann auch, und das ist halt der Punkt, du kannst ja halt doch nicht jedem sagen, guck alles. Also ich meine, ich guck alles, weil es mir Spaß macht für mich. Also ich bin tatsächlich jemand, der an Aufbau irgendwie viel mehr interessiert ist als einem perfekten Produkt. Also deswegen, also ich hänge da ja irgendwie anders dran, weil ich so Aufbau und Schwierigkeiten und wenn mal was nicht funktioniert, irgendwie total spannend finde und dann irgendwie sehe, wie dann Dinge trotzdem irgendwie besser werden so mit der Zeit. Deswegen hänge ich da auch an allem dran. Ich gucke mir das dann auch wenn ich im Fiddy bin. Aber das kannst du von jedem nicht verlangen, weil schon ist klar eigentlich, dass die Hauptshow halt Dynamite ist. Und da soll sollten die wichtigsten Punkte halt schon zusammenfließen. Gerade wenn es so eine übergeordnet wichtige Storyline ist, wie halt BCC John Moxley, der jetzt übrigens auch einfach Champion ist. Und da kommen wir genau zu dem Punkt, wo ich dann auch nochmal drauf leiten wollte. Wir haben dann gesehen, okay, es war klar, es gibt die Fehde gegen Danielson. Es gibt im Endeffekt die große Agenda Danielson als der schwache Punkt, der mittlerweile für AEW steht. Und dann ist ja irgendwie klar geworden aus den Promos, dass man AEW, wie es aktuell besteht, schlecht findet, falsch findet, alle feiern sich ohne Grund, alle sind irgendwie in Selbstzufriedenheit, gehen auf, wo ist das Feuer bei Bryan Danielson, wurde auch gesagt, was habt ihr erreicht, nachdem ihr 5 Jahre hier wart, Private Party und so weiter und so fort, jetzt sollen wir uns für euch interessieren, ihr habt 5 Jahre nichts gerissen bekommen, andere, wenn ich mir andere angucke, ist es ja genauso, es ging ja auch, war ja ein Rundumschlag und dann hat man Danielson als der Kopf, als der schwache Kopf genommen, den man dann absägen wollte und das hat man ja tatsächlich dann auch geschafft. Irgendwie hat man aber vor WrestleDream, wir kommen gleich zu WrestleDream und Co., hat man vor WrestleDream aber irgendwie das Gefühl gehabt, als würde da noch eine größere Macht dahinter sitzen. Und da wurde kurz über Josh Barnett und Shane McMahon gesprochen. Ich glaube, das kann man jetzt aber wenigstens komplett abhaken, oder?
Ich glaube auch, das ist durch und ich glaube auch, das war vermutlich viel reingelesen tatsächlich auch. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass sie da ein bisschen nachgesteuert haben, weil in den nächsten Wochen dann John Moxley seine Promos auf einmal sehr, sehr ich-bezogen gehalten hat. Und wenn man dann danach wieder die Alten guckt, ist es auch nicht so, dass der sagt, da kommt noch die Higher Power nächste Woche oder sowas, sondern es sind eher so Anspielungen und dergleichen, die man so deuten kann. Aber es war nicht so, es war jetzt nicht angekündigt, dass da noch jemand ist. Und ich glaube, das haben sie ja dann einfach nachgesteuert, gemerkt, okay, das ein bisschen viele Fragezeichen bei Leuten, warum poppt ihr auf Twitter auf einmal überall Shane McMahon auf und Josh Barnett, ist ja seltsam. Und dann hat er ja die nächsten Wochen dann, sage ich mal, erstmal klar Schiff gemacht und davon erstmal weggeführt. Keine Ahnung, ob das nochmal Thema wird, kann auch sein, dass sie einfach gesagt haben, wir machen das später und das trägt sich erstmal so, aber für den Moment scheint die Stoßweise auch beerdigt zu sein. Also unabhängig davon, ob wir uns da einfach alle nur verlesen haben oder es nicht so rübergekommen ist, wie gemeint worden ist. Aber das ist ja in Ordnung. Also das ist ja perfekt so. Wenn du merkst, so, okay, die lesen das anders, als wie ich das gerne gelesen haben möchte. Haust dann einmal quasi drauf und sagst, nope, so habe ich es gemeint. Das ist ja perfekt. Das ist ja super. Das ist ja auch ein riesiger Vorteil von dem Medium Wrestling, dass du einfach jede Woche wieder bei Null anfangen kannst.
Ja, das sind ja so Interpretationsspielräume und das gefällt mir ja. Also ich mag das, wenn ich darüber nachdenke und dass ich denke, oh nein, nicht Shane McMahon. Und das gehört ja auch zum Teil dazu, ne? In dem Fans dann darüber sprechen, oh nein, kommt jetzt Shane McMahon und dann gibt's ein paar Hysterische, die schon sagen, ja, das ist doch bestimmt schon eingetütet. Und dann denken wir, ja gut, okay, dann kann der Ausweg irgendwie Josh Barnett sein. Und im Endeffekt ist es keiner von beiden und dann war es ja dann so, dass bei WrestleDream der Titelwechsel ja vollzogen wurde, das Karriereende, also der Vollzeitkarriere von Danielson eingeläutet wurde, der BCC im Endeffekt noch weiter aufgebaut wurde und wir haben es ja auch gemerkt, Wheeler Yuta dann auch wirklich den Turn gemacht hat, hat sich von Danielson abgewandt, ist in seine ja grundaggressive Rolle wieder zurückgefallen, um es mal so zu sagen, man könnte auch sagen, vielleicht ein neues Level erreicht mit dem super fitten John Moxley und einem Killer Castagnoli und ehrlich gesagt eine Marina Shafir, die da sehr, sehr gut reinpasst und eigentlich bis WrestleDream hatten wir, oder war, würde ich jetzt für The Royal Wii, sag ich mal, sprechen, aber vielleicht auch für dich, hatten wir eigentlich dann so den Punkt, dass wir gesagt haben, das war gut und jetzt muss es halt weitergehen. Und ich glaube, hier kommen wir auch zu einem Punkt, wo wir uns schon ein bisschen größer dran reiben können, weil was nach WrestleDream passiert ist, lässt uns irgendwie ein Stück weit in einer gewissen Irritation zurück, auch wenn wir, sag ich mal, den Grundtenor vielleicht verstehen. Ich will ganz kurz sagen, weil natürlich weg der Fokus jetzt von Danielson und jetzt sind halt die anderen AEW-Kräfte, die jüngeren Stars irgendwie im Fokus, aber leider auch gefüllt mit lauter Wrestlern, die man nicht so wirklich ernst nehmen kann, ne?
Ich möchte dich sofort korrigieren, wir verstehen nicht den Grundtenor, wir spüren alle den Vibe. Ja. Das ist genau der Punkt gerade. Alle spüren den Vibe, alle finden den Vibe geil, aber keiner versteht so richtig, warum bisher gerade. Und ich glaube, das ist das große Fragezeichen, was gerade im Raum steht. Genau, also du, das Personal, was da, glaube ich, für ein sehr großes Fragezeichen sorgt. Und vielleicht ist es sogar gar nicht das Personal, gegen das sie jetzt antreten, sondern vor allem der, ich meine es nicht böse, aber Abstieg von Bryan Danielson zu diesem Personal jetzt. Ja. Weil es geht los mit, wir enthaupten hier mal schnell den König und danach hauen wir uns ein bisschen mit einem irgendwie kleinen Knappen der da irgendwie unten rumläuft, tatsächlich auch so. Und das ist natürlich so ein bisschen die Frage, weil du hast natürlich am Anfang gleich den großen, also du hast natürlich sofort den Eindruck bekommen, der ja auch so von Mox auch eindeutig so formuliert worden ist, mit sie stellen diese Promotion jetzt auf den Kopf, es wird hier jetzt alles neu gedacht und sie schlagen oben dem König den Kopf ab, um es einfach komplett neu aufzubauen. So. Und dann in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen gehen sie gegen, größtenteils gegen Wrestler, die wirklich durch die Bank fast alle Randnotizen geworden sind, gewesen sind, ja, und da zähle ich jetzt einen Cassidy gar nicht mit dazu, aber Dark Order und Private Party, die schon auch TV-Time bekommen haben, aber jetzt gerade wirklich keine großen Aktien hatten, also so. Und da ist natürlich, da kommt natürlich ein großes Fragezeichen auf in dem Moment, wo ich auch sage, ja, das ist komisch erzählt an der Stelle. Ich hatte einen riesigen Disconnect, also diese Woche, als sie bei Dynamite dann angefangen haben, ja, diese Armee da zu bilden, um BCC abzufangen, dann siehst du da halt irgendwie Evil Uno in seinem weißen Shirt rumstehen mit seiner lila Gummimaske und John Silver mit einem Nunchaku. Und du denkst dir nur so, okay, also ganz im Ernst, das ist unter der Würde vom BCC. Und dann ist es ja auch so gekommen, dass dann eigentlich nur Marina draußen stand und dann gar nichts passiert ist, wo ich dann aber auch dachte, fühle ich jetzt auch nicht so, dass die jetzt eine Sneaky Attack dann in der Mitte des Ringes machen, weil ich will die eigentlich als mit totaler Boss-Aura da reinlaufen sehen und es traut sich erstmal keiner was, vielleicht bis auf ein paar Wahnsinnige. Mhm. Aber ja, das ist halt ein bisschen seltsam. Und wie gesagt, wir hatten ja auch schon privat darüber gesprochen, ich finde, dass das genau da ist, wo die Story hin muss, dass die AEW Granden und die großen Stars alle Bammel haben oder auch vielleicht einfach komplett unter die Räder kommen gegen BCC und keinen Stich sehen. Und dass sich dann zum Schluss genau aus diesem, ja, aus diesen Hängengebliebenen halt die letzte Offensive bildet. Das ist eine super geile Story und genau so musst du es machen. Und dann kannst du daran halt auch einen Cassidy die Leadership-Rolle geben lassen. Du kannst Dark Order mal richtig catchen lassen. Du kannst auch einen Evil Uno mal positionieren, obwohl er. Und dann kannst du auch eine wunderbare Story erzählen mit, das sind offensichtlich nicht eure Helden eigentlich, die ihr bräuchtet in der Story, das sind die einzigen, die wir gerade noch haben. Also bitte helft denen und unterstützt die. Das wäre eine super coole Story. Ich habe nur das Gefühl, den Mittelpart übersprungen.
Ich finde es ganz spannend, ja. Das ist nämlich genau der Punkt. Also erstmal, man hat Danielson gehabt, den hat man abgesägt. So, also das hat für mich gepasst. Und dann ist es ja auch so gewesen, du hast ja auf der anderen Seite, damit überhaupt Mox den Title-Shot bekommt, hat er ihn von Darby Allin weggenommen. So, das war auch in Ordnung, weil Darby Allin eigentlich einen ganz guten Start und einen sehr guten Status bei AEW hat, ist tatsächlich für viele auch so dieser Go-To-Guy, wurde ja dann auch gerüchtet, eigentlich hätte er den Titel bekommen sollen, bla bla bla. Ich glaube, da ist halt auch viel bewusst.
Mox spricht sehr viel mit Meltzer, das merkt man auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Da ist ja auch vollkommen cool. Es gehört alles dazu. Ich meine, Wrestling kann man in diesem Kontext auch, was jetzt wahr ist und was nicht wahr ist, das gehört ehrlich gesagt zur Illusion dazu. Ne? Also wenn man nur das alles ernst nimmt, dann wird es auch ein Problem. Und auch das gehört ja auch dazu, dass bewusst immer Sachen verwischt werden. Und solange damit niemand anderem geschadet wird, finde ich das übrigens auch in Ordnung. Da gibt es aber ganz andere, die regelmäßig anderen Leuten schaden wollen. Nur mal ganz kurze Side Note. Aber also auf jeden Fall war es so, Allin hat den Title Shot verloren, Moxley hat ihn geholt. Das war für mich auch noch logisch. Aber dann ist es natürlich so, dann siehst du, also du hattest gegen zwei relativ starke, die hast du besiegt. Und dann ist es aber dann wirklich in der Woche danach so, dann bleibt jetzt auch, ehrlich gesagt, der karikierte Rest vom Schützenfest. Und das ist natürlich, ich habe kein Problem übrigens mit der Dark Order. Für mich war das in der Woche zuvor, als der BCC dann mit Dark Order dann irgendwie so Stress hat, das fand ich irgendwie noch in Ordnung. Das hat mich noch wenig gecatcht, aber übrigens auch nur mit einem Hintergrund. Warum war es für mich in Ordnung? Weil ich eigentlich wusste, dass die seit Jahren da sind, dass die Dark Order eigentlich seit Bestand von AEW Teil des Ganzen ist. Und weil ich viel größeres Sentiment für die Dark Order habe als jeder Normalzuschauer. Was man übrigens auch, muss man mit reinrechnen. Das heißt, ich finde die Dark Order geil und ich finde Evil Uno geil, aber die allermeisten werden wahrscheinlich gar keinen Connects mit dem haben. Ist ein bisschen ein Problem. Und dann siehst du halt gerade jetzt bei der letzten Dynamite-Ausgabe, und da muss ich dann auch sagen, wenn John Silver mit Nunchakus da ankommt, dann sieht das aus wie eine Karikatur und wirkt irgendwie off. Es ist nicht das gleiche Level, als wie ich den BCC sehe. Und gerade wenn dann irgendwie ein Satnam Singh da noch rumläuft, irgendwie ein Jay Lethal, mit dem ich gar keinen Connects habe, dann kann ich das auch nicht so ernst nehmen. Und ich verstehe den Punkt, dass du sagst, ja, vielleicht ist das dann die weitergehende Erzählung, ja, es ist ja keiner mehr da, aber diese Mittelerzählung, warum ist denn keiner mehr da? Das hat man noch nicht gemacht.
Das hat man nicht gemacht und vor allem, ich finde, das größte Problem an der Geschichte ist, dass diese Gegner nicht zu dem Narrativ passen, was der BCC hier bisher durchblicken lassen, weil es ging ja in die Richtung, die Leute ruhen sich hier zu sehr aus, da ist nicht mehr genug Biss drin an der Stelle, da, genau. Ne, die Power nicht und Bryan Danielson ist kein, also der ist der Champ, weil er es deserved und nicht weil er der Beste ist, so, ne? Das ist so ein bisschen unterschwellige Erzählung die ganze Zeit mit den Leuten wird hier irgendwas geschenkt. So, und aber dann macht es halt keinen Sinn zur Dark Order zu gehen und zu sagen, hier, das ist das beste Beispiel dafür, weil die einfach nur die ganze Zeit auf die Fresse kriegen, die konnten es ja nicht besser.
Und also, die sind doch nicht regelmäßig im Fernsehen.
Du kannst ja nicht irgendwie, wenn Bayern München irgendwie gegen VfL Bochum 9-1 gewinnt, dann hingehen und so, oh, die haben es wohl nicht richtig gewollt. So, das macht ja eigentlich keinen Sinn in der Erzählung, ja. Das ist so der Punkt, wo ich denke, okay, Private Party und Dark Order, die haben in der AEW-Erzählung einfach durchgehend auf die Schnauze gekriegt, weil sie schlecht sind. So, das war die Story größtenteils, die hatten. Die waren einfach nicht gut genug. Das ist nicht, dass die sich irgendwie auf den Lorbeeren ausgeruht haben oder sowas. Wenn man sagt, warum, okay, man könnte die Story daraus machen, warum sind die überhaupt noch hier unter Vertrag? Das wäre was anderes, könnte man erzählen, aber das kam für mich nicht so richtig durch.
Das haben sie auch nicht gesagt. Das wäre eine gute Erzählung. Ja. Wo du sagst, okay, ich verstehe gar nicht, warum ihr Clowns hier überhaupt noch seid, weil ihr seit 5 Jahren nichts gerissen bekommt, ihr habt barely TV-Time. Ich sehe euch kaum, wenn ich, ganz ehrlich, wenn ich euch angucken will, dann muss ich scheiß Ring of Honor anschalten und niemand weiß genau, wo das ist, ja, weil die immer noch keinen TV-Vertrag haben, also muss ich den Honor Club abonnieren. Wer macht das? Also eigentlich könntest du genau so.
Max hätte rauskommen sollen und sagen müssen, Ring of Honor ist doch total Scheiß, das bringt doch alles nicht. Das ist alles Quatsch hier.
Ja, vielleicht muss das nicht so tief beerdigen, aber im Endeffekt diese Kritikpunkte ansprechen. Aber ehrlich gesagt, das ist ja genau der Punkt, weil die haben ja noch nichts, die bekommen ja nichts geschenkt, die bekommen ja gar nichts. Aber wenn ich dann müsste ich aber die anderen Stooges an, dann müsste ich tatsächlich mal auf die Acclaims gehen.
Das Erste, was passieren muss, ist, dass der Bullet Club rauskommt, wenn Adam Cole sich mit dem Undisputed Kingdom wieder vereinigt. Dann müssten die rauskommen, die zusammendreschen und dann zu Adam Cole sagen, Alter, du hast hier irgendwie den drittdicksten Vertrag der Liga und pimmelst hier mit diesen Idioten rum. Nein, hört jetzt auf. So, das machst du nicht mehr.
Ja,
und genau auf diese Art und Weise hätte ich einfach Stories beerdigt oder Chris Jericho erstmal ins Exil gedroschen oder sonst irgendwas. Einfach nur diese ganzen Leute, wo du völlig berechtigterweise das Argument bringen kannst, da kam nicht mehr viel, das ist durch. Oder weiß ich nicht, gib Phoenix von den Lucha Bros damit seinen Abschluss, dass sie sagen, der ist seit Jahren hier, der kommt nicht weiter, den bringen wir um und dann ist das der Promotion raus. So, und nehmen diese Leute, wo es aber auch noch was heißt, wenn sie die halt ausknipsen, ja, wo du dann merkst, okay, die meint's ernst und die da ist Firepower hinter an der Stelle, dass sie sich halt am Anfang irgendjemanden aussuchen, genauso, oder dass du diese Story, wir kommen gleich noch auf die Story um den Titel auch noch zu sprechen, aber ich hätte auch von Anfang an nochmal irgendjemanden positioniert, der vielleicht ein Number One Contender ist, bloß damit das klarer wird, dass dieser Titel gerade nicht zur Verfügung steht.
Ja.
Weil klar hast du das gehabt, dass Moxley das Ding quasi als Geisel genommen hat und entführt hat, aber dass da gerade erstmal nichts passieren wird, ist halt nicht sofort so klar geworden. Und da hätte ich einfach irgendjemand in die Rolle gebracht, der sagt, ey, ich habe übrigens noch einen Titel ausstehen, dass Christian das gerade nicht macht, ist selbst erklärt. Den hätte man auch mal interviewen können, was das angeht und er einfach sagt so, nö, ich glaub grad nicht.
Ja, so, das wäre auch in Ordnung gewesen. So
grad geht's schon.
Die Zeit spricht für sich.
Ja, ich bin noch krank.
Wäre auch okay gewesen, ja?
Genau, aber dass du irgendwie noch einen Number-One-Contender positionierst, der irgendwie sagt, Alter, was ist denn mit meinem Title-Shot? Und Box einfach sagt, nope, nö, kein Bock. Gibt's nicht. Du bist es nicht. Du hast da vielleicht irgend so ein komisches Papierchen, was sagt, dass du das haben darfst, aber du bist kein Titelkandidat. Fertig, so. Und ich glaube, ich weiß nicht genau, ob ich das richtig in Worte fassen kann, wie ich das meine, aber ich finde, es ist immer sehr viel wert, Zuschauern mitzugeben, dass sie gerade etwas noch nicht verstehen, aber vielleicht auch noch nicht komplett verstehen sollen.
Ja.
Das hilft dir total. Wenn dir jemand sagt, hier, Mysterium ist total weird, aber keine Sorge, du hast nichts verpasst, kommt noch in irgendeiner Form. Das kannst du, also ist natürlich auch langweilig, wenn du das immer alles total ausspeicherst, weil dann ist auch nichts mehr überraschend. Aber ich finde, sowohl bei Serien als auch bei im Wrestling kannst du einfach mal hier und da einen kleinen Hinweis geben mit, keine Sorge, wir haben das auf dem Schirm, da kommt noch was an der Stelle. Und ich hätte das super gut gefunden, hätten sie das von Anfang an mit der Intention vom BCC gemacht. Weil ich habe die ersten 2 Wochen, war ich an der Unsicherheit, okay, also wurde mir jetzt schon alles an die Hand gegeben, womit ich das verstehen soll oder und ich raff es nicht oder kommt da noch was? Und dann gab es ja erstmal gar keine Bewegung mehr. Und dann gab es letzte Woche bei Collision gab es die Promo von Moxley, wo er das mit dem Titel erklärt hat, wo er wieder Bezug drauf genommen hat mit, also der Titel, der Titel ist ein Titel, aber keiner ist bereit für die Verantwortung, die mit dem Titel kommt gerade. Darum gibt es gerade keinen Titel mehr. So, ich so, okay, coole Info. Hätte ich entweder zum Anfang gebraucht oder wäre auch einfach cool gewesen, wenn Moxley gesagt hat, ey, unsere ganze Idee hier basiert auf, weiß ich nicht, 3 Gesetzen. Ich sag euch heute vielleicht das erste, aber die anderen beiden erfahrt ihr erst später.
Ja.
So. Ja. Irgendwie sowas, dass du halt weißt, okay, da kommt noch ein narrativer Leuchtturm, an dem man sich irgendwie noch klammern kann. Und der hat mir halt die ersten Wochen gefehlt. So, jetzt mit dem Titel wird super klar. Macht total Sinn, finde ich fein. Kann man natürlich auch noch ein bisschen ausführen und sagen, was genau damit meint. Aber für den Moment passt das beispielsweise für mich. Und das könnte man bei anderen Sachen eben auch noch machen können, dazu eben zu sagen, ey, das erklären wir jetzt vielleicht noch nicht komplett. Aber gerade bei dieser Titelgeschichte, du hast diese Promo, die sie, glaube ich, nicht eingesetzt haben, die Moxley gehalten hat nach der Suspendierung von Punk damals, wo er im Ring stand und gesagt hat, hier, dieser Titel, das ist Leder und Gold, aber das ist nicht das, was der Titel ist.
Und das haben sie halt nochmal, er hat es nochmal nacherzählt, aber sie haben es
nicht nochmal nacherzählt. Ja. Aber warum schickst du dich eine Renee Paquette oder sowas auf die Spurensuche, was der BCC eigentlich möchte, und sie konfrontiert ihn vielleicht einfach mal mit dem alten Clip. Er muss dann ja gar nichts dazu sagen, kann ja immer nur lachen und weggehen oder sonst irgendwas. Aber sie könnte ihn ja fragen, ist das, worauf das hier gerade alles hinausläuft? Ist das, warum du den Titel gefangen hältst? Und dann kann er irgendwie sagen, ja, gut recherchiert und gehen oder irgendwas und irgendwas Cooles machen. Aber dass du sowas aufgreifst und du hast das eigentlich sogar alles im Arsenal und du nutzt es halt nicht so richtig. Und das fand ich ein bisschen sehr mutig, dass die ersten 4 Wochen halt so langsam zu erzählen. Und das Problem ist halt, dass es irgendwann Leute halt auch abschreckt, die dann sagen, okay, kommt nichts mehr und ich guck's nicht mehr.
Ja, das ist so. Du hast vollkommen recht. Du hast so viele Punkte angesprochen. Ich finde, man könnte das mit diese Story da nach Punk beziehungsweise die Geschichte dann auch irgendwann nochmal mitnehmen. Aber da sind halt so viele Fetzen, die man irgendwie mal zusammenziehen könnte. Ich denke, die Grundproblematik ist natürlich, dass wir diesen Mittelbau jetzt haben, nicht haben, dass halt jetzt beispielsweise die wirklich relevanten Figuren, bei denen wir auch sagen, Alter, jo, dann sägt ihr halt mal ab, ne? Also, keine Ahnung, wäre kein Drama jetzt, Chris Jericho jetzt dauerhaft dann zu Ring of Honor zu verfrachten, indem du ihm dann richtig weghaust, sag ich mal. Oder halt ehrlich gesagt auch so Leute, die immer rumwuseln und niemand genau weiß, warum die überhaupt noch da sind. Das ist gar nicht böse gemeint. Aber so The Acclaimed oder so, die könnten auch, die haben ja auch die ganze Zeit TV-Zeit, haben irgendwann mal die Tag-Team-Titel gewonnen, juckeln die ganze Zeit da rum. Aber da könnte man die Kritikpunkte ja durchaus anbringen, dass man sagen, ihr habt euch jetzt auch gar nicht evolved, ihr läuft immer mit so einem 55-Jährigen da noch rum und so weiter und so fort und macht irgendwelche Scherenaktionen. Da hat der BCC keinen Bock drauf. Also das hätte mehr Impact, weil die ja irgendwie weiter oben angesiedelt sind. Und dann, dass du dann auf die tieferen Reihen zu sprechen kommst, wo dann ein Satnam Singh oder ein Jay Lethal da steht oder auch die Dark Order, dann ergibt das Sinn. Und du hast gerade so viele Aspekte angesprochen, die man natürlich alle irgendwie verbessern müsste. Und natürlich ist der Punkt halt auch schwierig, dass du keinen Number One Contender hast. Ich weiß gar nicht, wie es den jetzt erstmal geben soll. Vielleicht ermittelt der sich erstmal aus dem Continental Classic, was nach dem Pay-Per-View stattfindet, könnte auch sein, dass es bis dahin gar keinen neuen gibt. Aber natürlich ist es ein Grundinteresse, was jetzt da ist. Die Probleme liegen natürlich für mich aber auch darin, dass ich jetzt auch nicht genau weiß, wie verhält sich denn der andere Teil von den AEW-Stars mit dem oder zu dem BCC. Ja, bei Christian Cage ist völlig klar. Ne, das kannst du auch in einem Satz erklären. Das könnte er auch einfach machen. Aber gerade die anderen, gerade die Young Bucks, gerade die Elite, ich will gar kein richtiges Involvement von denen gegen den BCC. Das ist gar nicht das, worauf ich hinaus will, worauf ich Bock habe, aber dass sie richtig so chicken
out oder so, das haben sie zumindest vor 2 Wochen gezeigt, ne? Ja. Dass die rausgekommen sind und das fand ich schon cool, dass sie gesagt haben, ja, wir wissen, hier ist ein anderes Tag-Team, welches sogar sprichwörtlich Aktien in der Company quasi hat, weil sie EVPs sind, und die gehen weg davon. Die wollen sich hier aktiv nicht mit beschäftigen. Was erstmal kann lange Bank sein oder auch einfach ein Statement. So, aber das fand ich cool. Also das ist ein Schritt in die richtige Richtung und genauso würde ich es machen. Das,
genau.
Und das kannst du ja später nochmal aufgreifen, wo dann irgendwann brennt der Laden. Dann gehen sie zu den Young Bucks und sagen, ey, ganz im Ernst, das wird hier gerade richtig heftig mit denen. Und die sagen dann immer noch so, naja, danke, ich irgendwie so ein bisschen Nö, haben wir schon was anderes vor heute.
Genau, und Daniel Garcia hat das ja gemacht. Der ist ja hingegangen und sagt, ihr seid doch die Chefs, genau. Was ist los mit euch?
So, ne? Und dann kannst du daran, warte mal, ich komme gleich noch auf die, ich möchte noch ganz kurz eine andere Sache aufgreifen, gerade ganz kurz, weil wir haben gerade noch über den Titel gesprochen. Ich hatte noch einen Gedanken, und weil das ist eine Idee, die mir gestern gekommen ist und die ich einfach machen würde. Ich würde Moxley einfach ein, zwei Monate sagen wir mal einen Monat, ja, würde ich jetzt irgendwie mit dem Titel, den Titel Hostage halten lassen, weiterhin. Und irgendwann sagt Tony Khan, ja, okay, so geht's so nicht, wir brauchen World Champion, und er soll einfach einen neuen Titel versuchen reinzubringen in die Promotion, wie das Wrestling Promotions einfach machen, wenn irgendwie ein Champion gewechselt ist oder sowas, okay, dann machst du halt einen neuen Titel, Interims World Heavyweight Championship, den es gibt, und dann würde ich den BCC einfach dieses Turnier komplett crashen lassen und einfach alle Schlachten, die in dem Turnier sind. Also es gibt einfach kein Finale, sondern das wird der nächste große Moment, dass sie dieses Interims-Turnier einfach beenden und sagen, nope, genau die Scheiße machen wir nicht. Das war schon so gemeint, es gibt keinen Champion hier. Und dann geht's weiter ins nächste Kapitel. Das würde ich einmal nochmal machen, weil dann hast du das ganze Mission Statement quasi in einer Aktion nochmal drin und kannst es auch nochmal schön plakativ machen.
Oh, ist total geil. Du könntest es ja wirklich auch machen, ja. Gute Idee.
Und vor allem, du könntest dann in dieses Turnier vielleicht 3, 4, 5 Leute reinpacken, die dann erstmal quasi die nächste Brigade sind, die gegen BCC antreten und einen Grund haben, die Scheiße zu finden, weil ja sie alle die Chance nicht bekommen haben, um die Titel anzutreten.
Ja, weil das Spannende ist ja, das Ende oder so, die Endgegner sind ja durchaus, das ist ja schon irgendwo einigermaßen klar. Du hast den letzten Shot von einer der letzten Dynamite-Ausgaben gesehen, wo Orange, wo Darby, wo Garcia, wo Hook alle zusammensaßen. Du hattest ja diesen Shot. Du weißt ja, dass diejenigen sind, die eigentlich AEW retten sollen. Das ist okay. Aber du brauchst natürlich jetzt noch den Aufbaumoment, weil hier, wenn du jetzt sagst, ja, und außerdem sind das die vier, dann ist ja gar keine Tension drin, ne? Und trotzdem bleibt's natürlich so, dass wir da den Weg noch brauchen, und zwar, aber auf der anderen Seite immer noch die Frage im Raum steht, also ich finde das mit dem Titel gut, da bin ich vollkommen bei dir, lass uns das sehr, sehr gerne so machen, das würde ich total gut finden. Wir können es jetzt leider nicht hier bestimmen, aber ich würde es total gut
finden.
Doch, wir
haben es jetzt bestimmt. Ich sag Tony Bescheid gleich.
Könntest das ja machen, also ein Turnier oder so, das wäre total geil. Übrigens würde es auch auf jeden Fall die Sendung auch werthaltig machen und so weiter und so fort, und wenn das gecrashed wird, ist auch spannend, alles klar. So, aber auf der anderen Seite ist es immer noch so, dass es ja genügend gefährliche oder pseudo-gefährliche Leute da rumlaufen, bei denen du gar nicht weißt, ja, was, okay, ihr seid doch auch gefährlich, stellt euch das vielleicht nicht. Keine Ahnung, House of Black sieht ja immer gefährlich aus und die wurschteln da rum. Da sollte es zumindest mal irgendwie was geben oder so. Und es sind ja nicht nur Labbeduddel, die da rumlaufen.
So, darf ich ganz kurz reingrätschen, ja. Weil genau, du sprichst genau die Faction an, die ich als erstes als random Gegner reingestellt hätte, und das wäre House of Black gewesen. Weil die sind in meinen Augen, das ist genau der perfekte Mittelweg aus, ja, die sind jetzt gerade nicht super heiß, aber BCC könnte sagen, ey, ihr seid Stars und ihr macht nichts draus hier quasi. Das sind drei Typen, da ist sogar noch eine Frau im Stable, die bald zurückkommt, die man dann vielleicht auch mit dagegen stellen könnte. Kurzer Reminder an alle anderen, die versuchen, gegen die BCC anzutreten, das wäre cool, wenn ihr euch eine Frau sucht, weil die werdet ihr brauchen, weil die haben auch eine. Altes Problem. Aber ich hätte House of Black als erstes genommen. Die hätten sie erstmal wunderbar wegtreten können an der ersten Stelle. Und es hätte was bedeutet, tatsächlich so. Das wäre in meinen Augen eine super Wahl gewesen, tatsächlich. Und total cool, dass du die ansprichst, weil die hatte ich hier auch auf dem Zettel stehen. Hätte für mich auch total Sinn gemacht, so. Anstatt, ja, bei denen anzufangen, wo es enden wird. Ich mache mir halt auch so ein bisschen Sorgen, ob man das durchhält, um ehrlich zu sein, weil Du erzählst jetzt diese Geschichte, und du hast ja, wie du schon gesagt hast, du hast diesen Shot von den vier Personen, von denen wir uns zumindest schon mal wünschen, dass sie da irgendwie am Ende eine Rolle spielen gegen die, ja? Plus Utah vermutlich in irgendeiner Form auch noch, da wird es ja auch noch einen Turn geben oder eine Entwicklung geben irgendwann. So, aber was hält man das wirklich über die nächsten Monate durch, dass man irgendwie sagt, okay, ich schmeiß da nicht doch noch irgendwie einen Topstar mit ins Programm rein, damit das ein bisschen ausgeglichener wirkt? Wie macht man das, wenn Kenny Omega zurückkommt in das ganze Ding? So, ne? Und da habe ich so, ich hätte das schön gefunden, wenn man diese Star Power vielleicht so in dem Mittelteil ein bisschen verfeuert hätte, damit auch die Frage beantwortet ist, warum schert sich denn da keiner drum? Also, keine Ahnung, dass die Bucks da irgendwie Schiss vorhaben. Ist ja irgendwie noch verständlich, weil die ja einfach Chicken Shit Heels sind und Nepo-Babys, die sich da gerade schön drauf ausruhen, dass sie da ihre Präsidentenstelle haben, ist alles geschenkt. Aber es gibt ja genug stabile Faces in der Promotion, auch ansonsten, die noch rumlaufen, die ja eigentlich ein Interesse daran haben sollten, ihre Promotion zu retten. So. Und was macht man mit einem Swerve, wenn er wieder da ist? Was macht man mit einem Kenny Omega?
Was ist auch so, mit Hangman? Im Endeffekt
Mit dem Hanger. Genau, Hänger wäre auch eine super. Hänger muss eigentlich, Hänger muss die Sting-Rolle bekommen eigentlich von früher. Wo du dich ewig fragst, für wen oder gegen wen ist er, und zum Schluss nimmt er sich halt einmal ein Herz und wird nochmal gut, ganz kurz einmal, und räumt mal auf. Da ist so viel Potenzial drin. Okada musst du da rausbrechen aus diesem Elite-Ding im Rahmen dieses Teils. Der ist jetzt 8 Monate da, fährt den lustigen Sparflammen-Okada-Modus, aber wenn es eine geile Gelegenheit gibt, da jetzt Big Match Okada aus der Kiste zu holen, dann doch im Rahmen dieser Storyline, weil er pisst ist, dass man ihm das dritte Match gegen Danielson weggenommen hat und das nicht mehr geht, was er vielleicht gewollt hätte. So, der kann doch da rausbrechen und dann wild werden. Und dann kann von mir aus Jack Perry wiederum zum BCC turnen, weil er dann irgendwie merkt, die sind alle zu feige hier oder was ever.
Ist ja auch der Punkt. Es ist ja auch der Punkt. Also du siehst ja genau das. Erinnere dich an, als Moxley gesagt hat, I don't care what everybody says, you're a good kid. Das hat er ja zu ihm gesagt. Das heißt, da wird was passieren. Es wird was mit ihm passieren, mit Jack Perry. Der wird irgendwann auf jeden Fall den Turn machen. Das ist ja ganz gut. Aber genau diese Angst, die du in dir trägst, habe ich natürlich auch, dass irgendwie dass irgendwie ein Shortcut gemacht wird, der dann unbefriedigend ist, ne? Und ich weiß, da kann immer viel passieren. Wir haben das bei dieser am Ende leider ja ziemlich grauseligen Devil Storyline gesehen, weil nichts funktioniert hat, weil jeder verletzt war, der irgendwie relevant war, und dann war es ein schlimmes Ende. Zum Glück sind wir jetzt nicht auf eine Person angewiesen, sondern es ist tatsächlich eine mehrgliedrige Story. Aber gerade die Frage, was ist mit Kenny? Ich glaube, Kenny ist nicht der Endschritt, und weil das ist genau das Ziel von AEW, dass natürlich Kenny logischerweise nicht der Endschritt ist, aber dass Kenny kurz zurückkommt und sagt, okay, alles klar, ich muss da jetzt was tun, und vielleicht wieder ins Delirium geprügelt wird für einen Monat. Das könnte das ja auch sein, ne? Es könnte sein, dass er derjenige ist, oh geil, wir hoffen auf ihn und so weiter und so fort. Big Return, geil. Weil ich freue mich natürlich auch auf Kenny Omega, aber wir alle wissen, dass Kenny Omega, auch wenn es mir sau weh tut, das zu sagen, mit aller großer Wahrscheinlichkeit nicht der Kenny Omega sein wird, den wir davor kennen. Und das ist natürlich, nach dieser scheiß OP, wie viel Meter der aus seinem Körper heraus operiert bekommen hat, ja? Also ich meine, wenn du die Berichte liest, dann gruselt's einen. Wir wissen alle, dass Brock Lesnar, der ist zwar wieder zurückgekommen, bei dem hat's auch funktioniert, aber der ist eh unmenschlich und nimmt Drogen bis zum geht nicht mehr, beziehungsweise Steroide bis zum geht nicht mehr genommen, so. Aber Kenny Omega ist halt ein anderer Typ, der sieht jetzt auch schon besser aus. Trotzdem können wir nicht davon ausgehen, dass er der gleiche Kenny Omega wird. Davon darf man nicht ausgehen. Und es ist total okay, aber auf ihn zu hoffen, und das aber nur der Zwischenschritt ist. Der Zwischenschritt, den der BCC leider erledigt, bis es dann irgendwann, wenn die Story vorbei ist, wir dann wieder einen Kenny Omega haben und uns dann freuen, dass er auch ein wichtiger Teil der Company ist, aber nicht der Zentrale, weil du es dann geschafft hast, die zentralen Figuren zu elevaten durch die BCC-Storyline. Das ist halt genau der Punkt. Und da fehlt halt jetzt irgendwie was, ne?
Absolut, total. Also sehe ich exakt genauso. Ich würde es auch mit Kenny Omega genauso machen, wie du sagst. Der kann natürlich seinen Hero-Moment auch haben, aber der darf nicht die Lösung für das Problem sein zum Schluss. Das ist, finde ich, auch sehr relevant. Und ich finde, die Leute, die sie da präsentiert haben, die müssen es halt irgendwie machen. Also ich weiß jetzt nicht, ob Daniel Garcia jetzt der ist, der dann zum Schluss den Titel gewinnen muss oder sonst irgendwas. Das kann, vermutlich sind da die Aktien immer noch bei Darby Allin oder dergleichen. Aber einen Hook, den kannst du wunderbar gegen den Perry stellen und dergleichen und so. Das schreibt sich alles schon ein Stück weit von selbst. Würdest du noch weitere Leute mit in BCC reinholen im Laufe der Storyline? Wäre das also abgesehen von Perry, den wir ja gerade angesprochen haben, würdest du das noch erweitern gegebenenfalls?
Ich denke die ganze Zeit darüber nach, und es ist so, dass ich ehrlich gesagt gerade nicht das Gefühl habe. Ja, du hast Perry angesprochen. Ich finde, Perry ist ein ganz schwieriger Charakter in meinen Augen. Aber dadurch, dass Moxley den Groundwork gelegt hat, würde das irgendwie Sinn ergeben. Da muss aber noch mehr passieren. Also da muss insofern noch mehr passieren. Ich will jetzt, ist jetzt blöd, das zu vergleichen, weil die natürlich unterschiedlichen Aufbau haben. Aber wenn wir jetzt beispielsweise sehen, dass, sag ich mal, den Glow-Up, ja, dass Kyle Fletcher momentan ein absolutes Tier geworden ist, so, ja. Und jetzt hat er sich die Haare abgeschoren und sieht immer noch grandios gut aus. Und du denkst, meine Güte, was passiert denn hier gerade? Und bei Perry, der ist schon ein bisschen ernsthafter geworden, aber irgendwie fehlen mir da gerade ein paar Prozent, dass ich das glaubhaft irgendwie sehen würde, dass er in den BCC reinkommt. So, irgendwie, da fehlt für mich noch ein bisschen was. Und ich denke natürlich immer die ganze Zeit an Garcia nach, der zwar jetzt komplett diesen AEW-Boy gibt, aber auch gleichzeitig, weiß ich nicht, vielleicht ist da noch ein bisschen was drin. Vielleicht ist es am Ende, denken wir, es wäre Perry, und dann wird's Garcia. Also die beiden würde ich da irgendwie noch sehen. Vielleicht könnte es auch Hook werden, weiß ich nicht. Wenn das irgendwie, könnte ich mir auch noch irgendwie vorstellen. Ansonsten wäre ich sehr, sehr vorsichtig, denn ich finde, dass die Faction an sich stark genug ist, die auch alle eine Geschichte haben, und würde jetzt auch überhaupt gar nicht davon ausgehen, dass irgendwie ein älteres Talent das wird. Wenn, dann wird's einer der Jungen. Aber für mich bin ich auch total fein, wenn da erstmal keiner dazukommt. Wie sieht's bei dir aus?
Tendenziell bin ich bei dir. Ich habe einen Namen, bei dem ich finde, dass er sich aufdrängt, wo ich Bock drauf hätte, und das wäre Hikaru Shida, die ich damit reinschmeißen würde.
Oh, das ist aber spannend, okay.
Weil ich finde, die Anlage, dass das gerade ein bisschen was anderes wird mit ihr, ist ja schon irgendwie da, ne? Ja. Da ist ja ein bisschen mehr Gift gerade drin, und ich finde, bei ihr kannst du irgendwie ganz gut die Story erzählen, dass, naja, sie offensichtlich eine der besten ist, die sie da haben an der Stelle, die aber aus irgendwelchen Gründen halt nicht ganz durchstartet und als schlagender arm in der Frauendivision, von denen könnte ich es mir halt sehr, sehr gut vorstellen. Ich weiß halt nicht, wie sicher sie sich da bei Marina sind, das zu machen und sie gegen andere Frauen groß antreten zu lassen. Ich kriege so ein bisschen die Vibes, dass ich nicht weiß, ob das ein großer aktiver Run im Ring wird bei ihr oder ob sie eher so eine Bodyguard-Rolle behält an der Stelle. Mhm. Und Shida, abgesehen davon, dass zwei Frauen auch sehr gut in diese Stable rein könnten, gemessen daran, dass es ja auch zwei Frauentitel beispielsweise gäbe. Und ich finde, dass du mit Statlander und Willow auch zwei hast, die du sehr gut im Finale gegen diese Stable stellen kannst, weil die beide auf ihre Art und Weise sehr akzeptable und coole Babyfaces sind. Die eine, die halt eher, ich meine, Statlander gegen Shafir wäre super, Willow gegen Shida würde auch gut gehen. Ja, darum könnte ich mir die tatsächlich noch sehr gut vorstellen, gerade drin. Mein Argument wäre natürlich hinfällig, wenn man plant, Shafir groß in Ringzeit zu geben. Sehe ich gerade noch nicht, aber vielleicht täusche ich mich
da. Machen sie aber dann, auch nicht. Sieht aktuell nicht danach aus. Also ich finde das Gefühl, was du eben transportiert hast, ist total genau das, was ich auch habe. Ich finde die Idee total gut. Da müsstest du bei Shida halt wirklich du müsstest halt charakterlich, also vom Outfit halt komplett runtergehen, ne? Weil sie ja immer diese Anime-Style gerade so, ne? Die ist ja in ihrer Anime-Welt da durchaus ein bisschen, also du kannst auf jeden Fall nicht mit Katzenstrumpfhosen da rumlaufen. Solltest du dir überlegen.
Aber das Outfit haben sie ja jetzt in letzter Zeit schon so ein bisschen gedreht.
Sie haben schon ein bisschen angepasst. Also
sie ist jetzt ja eher so ein bisschen edel unterwegs, tatsächlich auch hier und da. Und ja, immer noch sehr bunt, aber.
Aber das wäre ein interessanter Take. Das wäre ein interessanter Take. Würde ich auf jeden Fall mit mir reden lassen. Ne?
Aber ansonsten siehst du, also ich glaube, Perry würde ich auch. Ich würde es immer versuchen. Du kannst es auf so viele Arten und Weisen lösen, dann ist er vielleicht kein offizielles Mitglied, sondern eher so ein Alumni oder sowas, ja, weil der ihn mal in einer entscheidenden Situation hilft. Wobei, du kannst auch irgendwie eine Story erzählen, finde ich, mit Moxley, wo du halt sagst, okay, du bist halt ein Gnom und du bist halt ein Wicht irgendwie, du Dude, aber du, was man dir halt zugutehalten muss, ist, dass es dir alles scheißegal war und du halt einfach bereit dazu warst, gehasst zu werden, no matter what, so, und das beeindruckt mich und ne?
Das ist ja genau der Punkt. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt die einzige Sache, und das jetzt retten klingt jetzt viel zu viel, weil Perry ist in einem guten Weg und so weiter und so fort, aber er wird nie größer. Und er wird nie, im Gegensatz beispielsweise, ich habe eben Fletcher genannt, Fletcher ist halt krass, ich meine, wir haben den als 16-, 17-Jährigen hier catchen sehen, so, und er ist halt jetzt, sag ich mal, ausgewachsen und ist halt ein komplettes Tier. Perry wird nie größer, aber die Möglichkeit, ihn trotzdem zu verkaufen, ist mit dieser absoluten Rücksichtslosigkeit, und das ist ja irgendwie einer der größten Güter, die AEW hat, dass die Leute trotz der Tatsache, dass sie nicht diese typische Wrestling-Körperform haben, auch wie ein Darby Allin, dass sie trotzdem zu Stars werden lassen können. Ich glaube, das ist Perry auch, hat die Möglichkeit, aber da braucht er diese Rücksichtslosigkeit, diese Fuck-Attitude und dieser glaubwürdig transportiert, und das ist ja genau das, was irgendwie Moxley interessant findet. Also ich kann es mir irgendwie vorstellen, das ist ein weiter Weg. Trotzdem, der naheliegende ist jetzt erst natürlich, dass du dir jetzt diese Gegner suchst, und da sehen wir ja jetzt bei einer Person gerade, dass da ein zweifelnder Charakter langsam zu dem wird, der vielleicht doch eine Anführerrolle transportieren soll, und das ist tatsächlich Orange Cassidy. Orange, der keine Ahnung, seit 2 Jahren, glaube ich, gefühlt der einzige ist, der ja bei fast jeder Show Collision, Rampage, ja, Dynamite irgendwie immer ein Match hat, ist die ganze Zeit wieder durchgejudelt, und also es ist wirklich der Wahnsinn, und das macht er auch. Und jetzt, ich meine, ich habe nach dem AEW International Title Run, habe ich eigentlich gedacht, okay, alles klar, jetzt ist erstmal Ciao Kakao, und dann macht er dann immer weiter, ne? Das war ja übrigens, da war ja das erste Aufeinandertreffen zwischen ihm und Moxley, was ein geiles Match war, wo er dementsprechend ja auch gewonnen hat. Das heißt, du merkst, Cassidy kann das ja durchaus. Ne? Ja. Also es ist ja durchaus möglich, ihn zu besiegen. Und dann stellt sich halt die Frage, kann er das aber auch von seinem Mindset? Und das machen sie tatsächlich ganz gut bei aller Kritik, die wir hier zurecht haben. Ist es aber auch ganz interessant, jetzt diesen Turn langsam zu sehen. Du hast jetzt bei der letzten Show, die an einigen handwerklichen Fehlern, gerade im produktionellen Bereich, wo du den Kopf schütteln musstest, war da das Ende wenigstens ganz gut. Du hast Taylor am Anfang gesehen, Chuck Taylor, der ja seine Karriere ja beendet hat, weiß ja nicht, ob die wirklich final beendet ist, aber zumindest storyline-technisch, übrigens auch eine Storyline, die nicht beendet wurde.
Er guckt, soweit ich weiß. Er braucht noch, ich glaube, der Knöchel, er ist sich noch nicht sicher, macht jetzt hospitiert aber Backstage, und falls es nochmal geht, macht er nochmal, ansonsten ist er aber auch happy, wenn es vorbei ist.
Ist ja auch cool, das ist übrigens auch so einer der positiven Dinge, die es bei AEW gibt, dass du die Möglichkeit hast, so Leute dann so zu verfrachten. Also ist aber auch so, ne? Also ich meine, diese Trent Barretta-Geschichte ist ja auch nicht final fertig erzählt worden, der mal ganz kurz bei der Don Callis Family war und wahrscheinlich jetzt verletzt ist und jetzt wieder nicht. Also das ist ja auch so einer der Punkte, wo wir sagen, Sachen, die nicht fertig erzählt wurden. Aber kommen wir zurück zu Orange Orange Cassidy, da merken wir ja jetzt schon den Turn, und als er jetzt gesehen hat, dass sein Freund jetzt so kaputt gemacht wurde vom BCC, dass da vielleicht ein langsamer Turn vonstatten geht. Also das ist eine ganz gute Story, die da erzählt wird. Da müssen wir natürlich die weiteren Schritte abwarten, ne? Also das finde ich dann tatsächlich schon ganz okay. Mal gucken, ob Orange dann auch derjenige wird, der dem Ganzen wirklich gefährlich wird. Natürlich setzen viele auf ihn. Sie haben ja in den Vorwochen auch schon gesagt, hier Orange, du bist derjenige, du solltest mal ein bisschen upsteppen. Wir wissen, dass du es kannst, dass du es in dir hast. Also da wurde es ja auch ganz gut erzählt. Aber Jesper, es gibt eine Sache, über die ganze Zeit gesprochen wird von Jon Moxley. The Greater Good. Was ist The Greater Good?
Jo. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß.
Ja, es ist, also, ne, weil das ist tatsächlich, kommt das immer wieder
in den Greater, Promotion. Ich nehme an, dass das ja einfach darauf hinausdeuten wird, dass sie sich, also, im, wenn, also, du hast ja noch nie Dungeons and Dragons gespielt, ja? Du hast ja nie Pen and Paper gespielt. Aber wenn man Pen and Paper spielt, am Anfang, wenn man seinen Charakter anlegt, dann gibt man dem eine Gesinnung. So, und da gibt es so eine, das hast du vielleicht schon mal gesehen, das ist so eine 3x3 Matrix, wo steht, ja, man kann chaotisch gut sein, man kann lawful gut sein, man kann aber auch chaotisch böse sein und so weiter. Und jemand auf Square Circle hat geschrieben, dass im D&D-Kosmos wäre Jon Moxley ein lawful evil Character. Also jemand, der ein Stück weit schon nach den Regeln in diesem Kosmos spielt, aber dabei halt böse ist. Aber er hat dabei schon einen festen Plan. Also er ist nicht wahnsinnig oder dergleichen, sondern er macht das schon mit einem ganz gezielten Grund.
Genau. Mhm.
Und dieses Greater Good Ding, das kann man ja wunderbar so reinlesen, dass er da jetzt einmal Sachen macht, die er vielleicht auch per se gar nicht toll findet. Das tropft er ja bei der ganzen Danielson-Story auch so aus den Rändern so ein bisschen raus, dass er sagt, so, ja, es tut mir wirklich leid, dass du da jetzt gerade Champion bist. Weil finde ich cool und verneige mich auch, nachdem ich dich umgebracht habe, auch noch vor dir. Aber muss jetzt halt sein, weil du an dir statuiere ich jetzt das Exempel. So, und an dieser Scheiße, die wir hier bauen, wird die Promotion halt genesen zum Schluss. So, das ist ja so ein bisschen die Richtung, in die es geht. Wird nicht wehtun, 2-3 Sachen, wie ich vorhin schon meinte, wie vielleicht in Form von Gesetzen, die jetzt gelten oder in Zielen oder sonst irgendwas, die einmal einfach auszusprechen, damit es auch die dummen wie ich vielleicht einfach verstehen und man nicht nur drauf aus ist, sich selber zu vertrauen in Interpretationen.
Ja, ich glaube, das würde tatsächlich helfen. Also ich habe schon das Gefühl, dass bei diesem, weil es so oft erwähnt mit dem Greater Good, genau das, ja, die so ein großes Ziel irgendwie noch im Horizont schwebt, bei dem wir auch sagen, dass wir das ja irgendwie auch brauchen, dass es auch gut darauf hinzugehen ist. Aber es wäre, glaube ich, schon ganz gut, wenn so ein paar Grundsätze irgendwie nochmal fest würden. Da müsste der BCC nochmal irgendwie klarer werden. Ansonsten finde ich die Promos ja für sich dann genommen immer cool und freue mich auch darauf. Trotzdem bleibt natürlich die Irritation mit einigen, was ist mit den anderen Wrestlern, die trotzdem irgendwie stark positioniert werden. Ich weiß auch noch nicht, wie verhält sich denn, ja gut, jetzt ist Swerve gerade in der MVP und Shelton Benjamin Story ist auch okay, aber trotzdem muss man sich irgendwie, das Ding ist, dass das so eine umschließende Story ist, bei dem ich nicht das Gefühl habe, man kann sich raushalten, außer man sagt, man hält sich ja raus. Und das ist halt die Situation, die es für mich ein bisschen schwierig werden lässt. Wenn das nur wenn das nur ein Senderplatz wäre, wenn sie sagen, es würde jetzt nur, hättest du einen Roster-Split, dann könntest du das noch irgendwie eher verargumentieren. Dadurch, dass es das aber nicht gibt, was ich total gut finde, ich bin kein Freund des Roster-Splits, das wollte ich jetzt gar nicht sagen, aber dann wird's halt schwierig. Du wirst auch irgendwann darauf hinauskommen, dass irgendwie FTA jetzt irgendwie in den Shows sind und die sind ja so totale AEW-Guys, die werden sich auch nicht entfernen können, so, ja? Und dann kommt irgendwann Adam Copeland zurück. Ich gehe davon aus, dass der irgendwie jetzt auch nochmal zwischendrin, der wird wahrscheinlich die Rolle übernehmen, die wir gerade bei Kenny Omega hatten. Ich glaube aber, bei Kenny wird es noch eine Weile dauern. Wer weiß, wie das halt wird. Aber mal gucken. Ja.
Nee, ist so sicher, ob es noch so lange dauert. Aber
okay, ja genau. Also, aber wir wissen es nicht. Aber es kann auch sein, dass einfach, wollten nur sagen, Adam Copeland genau die Rolle übernimmt, die wir gerade angesprochen haben. So, ja.
Also ich bin, das sind so Sachen. Keine Ahnung, wenn wir von diesem Greater Good gerade nochmal sprechen, also da war jetzt das letzte Dynamite für mich, hat mir so ein Fragezeichen ins Gesicht gemalt, weil ich habe so, also ich habe weder den, das bei Private Party haben wir schon drüber gesprochen, dass das für mich nicht so ganz sich ausgeht, warum ausgerechnet die.
Ja.
Aber warum man dann Chuck Taylor von einer Person umbringt, der einfach nur Backstage arbeitet. I don't know, ob das so wahnsinnig zielführend ist. Aber genau deshalb wäre es irgendwie cool, dann nochmal, ja, vielleicht.
Du musst auch die Heels, du musst auch die Heels zumindest irgendwie sagen lassen, ist mir scheißegal, wenn die den Laden kaputt machen, solange wir die Titel mitschleppen, ist es okay. Das müsste auch Don Callis Family machen. Die müsste auch sagen, ey, keine Ahnung, ich habe kein Beef mit denen. das ist mir egal. Ich bin hier, um Championships zu gewinnen und um Pay-Per-Views zu Main-Eventen. Und wenn ich das hier kann und wenn wir das hier können, wenn ich das mit meinen Mann machen kann, ist mir egal, was der BCC macht. Wenn wir am Ende Title-Shots bekommen, wenn wir im Main-Event stehen, wenn wir das große Geld eincashen, dann reicht es schon. Allein diese Erklärung würde schon genügen, um sie zu distanzieren. Du musst aber irgendwie eine Lösung dafür finden. Weil sonst wirkt es weird, dass der BCC irgendwie Chuck Taylor killt und dann kommt plötzlich Kai Fletcher raus und bringt sich mit irgendjemandem. Da muss es eine Erklärung für geben, weil so getrennt sind die Sachen ja nicht.
Exakt.
Ja, also ihr merkt, das ist eine Sache, die uns emotionalisiert, aber wir sind noch nicht wirklich schlauer. Was mit dem Greater Good, schön deutsch gesagt.
Greater Good,
da genau die Sache ist. Bin aber echt gespannt, wie lang der Title jetzt Hostage gehalten wird. Ich finde die Geschichte ja auf jeden Fall ganz gut. Also ich glaube, allein die Tatsache, dass wir darüber jetzt schon fast eine Stunde geredet haben, heißt, dass das zumindest mitnimmt und hoffentlich die nächsten Wochen auch positiv noch verfolgen wird, ne?
Ja, das hoffe ich auch.
Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Schreibt mal in die Kommentare, wer soll euer Greater Good sein und nicht Shane McMahon auf jeden Fall. Das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Jesper, es hat mich gefreut, dass wir mal wieder aufgenommen haben und wir hören uns ganz bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben.
Bis dann, tschüss.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.